die besagten Jugendlichen, die befragt wurden, sehen wir überhaupt gar keinen Unterschied nach Migration, beziehungsweise zeigen sich sogar die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund etwas stärker mit der Mitnahme von Messern.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Immer wieder berichten die Medien von gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen Messer als Waffe zum Einsatz kommen. Sei es im öffentlichen Raum, bei Straftaten oder im häuslichen Umfeld. Dabei wird häufig eine bestimmte Gruppe in den Fokus gerückt: Menschen mit Migrationsbezug. In öffentlichen Debatten entsteht oft der Eindruck, dass Geflüchtete überdurchschnittlich häufig zu solchen Gewalttaten neigen. Doch ist dieser Eindruck tatsächlich gerechtfertigt oder handelt es sich um eine falsche, rassistisch gefärbte Wahrnehmung? Mein Name ist Yasemin und genau darum wird es heute gehen. Herzlich willkommen, Frau Wollinger. In Ihrer Arbeit als Professorin für Kriminologie beschäftigen Sie sich sicher sehr viel damit, oder?
Ja, genau. Mein Name ist Gina Wollinger. Ich bin Professorin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, NRW. Und hier lehre ich vor allem für angehende PolizistInnen Kriminologie und Soziologie und setze mich mit vielfältigen Fragen der Kriminalitätsentwicklung auseinander.
Ja, haben denn die Messerangriffe in den letzten Jahren zugenommen, beziehungsweise was fällt Ihnen daran besonders auf?
Wenn wir uns anschauen, wie entwickelt sich Kriminalität, insbesondere Messerangriffe, können wir uns einmal die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen. Hier wird Messerkriminalität erst seit 2021 erfasst. Das heißt, wir können noch nicht so weit zurückgehen, was wir eigentlich immer gerne machen, um wirklich einen Trend uns anzuschauen. Insofern ist das mit Vorsicht zu genießen, die Zahlen, die wir haben, auch weil diese polizeiliche Kriminalstatistik ein bisschen unterschiedlich die Zahlen darstellt. 2021 wurden noch insgesamt die Messerangriffe angezeigt, 2022 und 2023 nur noch in Bezug auf Raubdelikte und gefährliche schwere Körperverletzung und sehen hier von 2022 zu 2023 auf jeden Fall einen Anstieg. Aber man muss auch sehen, wir haben insgesamt einen Anstieg von Gewaltkriminalität und in diesem Zusammenhang muss man dieses Phänomen, glaube ich, auch verstehen. Und wenn wir uns angucken, wie viele der Taten werden dann mit Messer ausgeführt, dann sehen wir von diesem Anteil gar keine Veränderung mehr.
Wenn Sie da auch sagen, dass man diese Zahlen natürlich mit Vorsicht genießen sollte, weil es eben auch noch nicht so viel Erfassung dazu gibt, kann man dann überhaupt sagen, woran es liegt, dass die Messerangriffe gestiegen sind?
Es gibt ein paar Vermutungen, weil wir haben neben dieser polizeilichen Kriminalstatistik auch die Möglichkeit, durch Befragungen mehr über Kriminalität zu erfahren. Und hier zeigt sich beispielsweise in Bezug auf Jugendliche, dass es zugenommen hat, dass man ein Messer mit sich führt. Dieses mit sich führen ist dann noch gar nicht oftmals damit verbunden, dass man damit jetzt auch jemanden bedrohen möchte. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Zum Beispiel auch, dass man vielleicht so Männlichkeit demonstrieren will. Aber dann kann es natürlich, wenn es dabei ist, auch schnell da zum Einsatz kommen, wenn es dann einen Konflikt gibt. Wir müssen aber auch sehen, dass Messerangriff oder Messerkriminalität nicht alleine ein Jugendphänomen ist, sondern dass wir das auch in anderen Tatkontexten haben. Zum Beispiel häusliche Gewalt. Aber auch gerade insbesondere psychisch auffällige Personen. Und all diese verschiedenen Tatkontexte haben dann auch verschiedene Ursachen.
Also würden Sie auch sagen, dass es natürlich, es gibt Muster, ne, auch das mit der Männlichkeit, was Sie angesprochen hatten, aber gibt es da in den Befragungen auch noch andere Erkenntnisse, also warum es gerade auch so ist, dass zum größten Teil Männer dann eben auch Messer mit sich führen und gerade wenn sie auch vorher schon aufgefallen sind mit anderen Delikten, was kann man da dann dagegen eigentlich machen?
Ähnlich wie bei Gewalt insgesamt haben wir hier Männer deutlich im Fokus von Tätern. Wir müssen auch sagen, Migration sehen wir gar nicht so herausragend. Das war ja auch nochmal so eine Frage, die immer aufploppt, ne? Es ist auch kein importiertes Problem, in Anführungsstrichen. Wir haben einen erhöhten Anteil von nichtdeutschen Tatverdächtigen, den haben wir aber auch normalerweise bei diesen Delikten. Das hat auch wieder viele Verzerrungsfaktoren, die hier eine Rolle spielen mit der polizeilichen Kriminalstatistik. Das würde ich gar nicht so überbewerten. In Bezug auf die besagten Jugendlichen, die befragt wurden, sehen wir überhaupt gar keinen Unterschied nach Migration, beziehungsweise zeigen sich sogar die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund etwas stärker mit der Mitnahme von Messern. Ne? Also da sehen wir jetzt nicht so einen Bezug, dass es jetzt vor allem Menschen mit Migrationsbezügen sind, die hier auffällig sind. Also das Problem ist sehr vielseitig und wir finden das in unterschiedlichen Kontexten. Aber es sind vor allem Männer. Und ja, die Frage, was ist jetzt zu tun? Ganz wichtig dabei ist, dass wir wirklich die Interventions- und Präventionsmaßnahmen unterschiedlich je nach Tatkontext anpassen. Also für psychisch auffällige Personen, ne, ist das auch ein Zeichen, dass unser ganzes Unterstützungshilfsnetzwerk ausgelastet ist. Also, ne, Das Stichwort Therapieplätze, Plätze in psychiatrischen Einrichtungen und dergleichen. Ich glaube, dass darauf weist es vor allem auch hin, dass es hier einfach noch einen größeren Bedarf gibt an Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Ja, total interessant. Sie haben jetzt gesagt, dass man auch anhand der Fakten sieht, dass sehr, sehr häufig eben psychische Probleme da einfach Gründe für sind und dass auch natürlich Menschen ohne Migrationshintergrund Straftaten gerade mit Messer oder Messergewalt begehen. Und da ist es ja dann trotzdem ganz interessant, wenn man sich mal Sorgen gewisser Menschen in der Gesellschaft anschaut, egal wie man die jetzt bewertet, oder wenn man auch in den Medien schaut, weil da ist es einfach wirklich sehr, sehr häufig so, dass die Schlagzeilen, ja, oder dass generell die Medien davon dominiert sind, dass der Migrationsbezug der Person immer in der Schlagzeile vorkommt. Und das führt ja auch dazu, dass Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, einmal stigmatisiert werden, auch dann danach als Wirkung, aber halt auch besonders bei betroffenen Männern eben. Vielleicht können Sie da nochmal eine Einschätzung geben.
Ja, die mediale Darstellung des Phänomens ist natürlich ganz relevant, weil das prägt ja auch von den meisten Menschen das Bild über Kriminalität generell. Ne? Die wenigsten setzen sich ja dann mit Studien auseinander, ist ja auch ganz klar. Man liest von Taten, man hört davon und da setzt sich dann so ein Bild zusammen, wie wirkt die Wirklichkeit wohl so sein mag. Und dieses Bild ist aber sehr stark verzerrt. Da gibt es lange Untersuchungen, vor allem Thomas Hesermann hat viele Studien dazu gemacht, wo er sich anschaut, die Fernseh- und andere Berichterstattung, wie über Kriminalität berichtet wird oder wie auch über Tatverdächtige berichtet wird. Und hier zeigt sich beispielsweise, dass wenn die Herkunft des Täters, der Täterin genannt wird, dann meist, wenn es eine nicht deutsche Herkunft ist. Also, ne, da haben wir schon so eine ganz verzerrte Darstellung. Und Hiestermann hat es mal ganz pointiert gesagt, der kriminelle Ausländer ist eine Angstfigur. Und das trifft es, glaube ich, auch. Ne? Da wird einiges gepaart, was halt ja so Trigger auslösen. Und Medien brauchen ja Aufmerksamkeit, Negativschlagzeilen und dergleichen. Und da sehen wir ganz stark, es wird ja viel stärker über Täter, Täterinnen berichtet, die halt nicht deutsch sind oder als nicht deutsch wahrgenommen werden.
Gerade für unsere Zielgruppe, also für junge Menschen, was würden Sie da vielleicht auch den Jugendlichen raten, wenn sie halt damit auch konfrontiert sind in den Medien mit diesen Schlagzeilen? Wie kann man sich vielleicht auch relativ einfach über die Fakten informieren als junger Mensch?
Ja, für junge Menschen muss man auch sagen, ist das mediale Bild auch immer sehr ungünstig. Ne, Jugendkriminalität ist nämlich so der zweite große Triggerpunkt, wird auch viel mehr darüber berichtet, als passiert. Ne, die Jugend ist immer häufig, wird schlechter. Die Jugend ist häufig besser als ihr Ruf, sagen wir mal so. Ja, also insofern, polizeiliche Kriminalstatistik ist immer ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Kriminalitätsentwicklung, weil sie jedes Jahr rausgegeben wird. Aber man muss ganz viel beachten, um sie wirklich sauber zu interpretieren. Deswegen wäre ich immer sehr vorsichtig damit. Es kann immer nur ein erster Hinweis sein. Und es gibt im Internet zum Beispiel die Seite vom Mediendienst Integration. Das ist eine Seite, die sehr gut aufbereitet, so in kurzen Artikeln zu einigen Kriminalitätsphänomenen beispielsweise, Sachen darstellt.
Zu meiner letzten Frage. Sie hatten das vorhin auch schon kurz angesprochen, wie die Polizei kontrolliert. Also was beeinflusst am Ende diese Kriminalstatistiken? Und da auch ganz konkret, wie beeinflusst es die Zahlen eigentlich, dass die Polizei zum Beispiel in manchen Vierteln öfter kontrolliert oder gewisse Personengruppen öfter kontrolliert als andere?
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, das Kontrollverhalten. Ganz generell kann man sagen, die polizeiliche Kriminalstatistik ist beeinflusst dadurch, was wird überhaupt angezeigt, ne? Also Anzeigeverhalten und das eigene Kontrollverhalten der Polizei. Und da gibt es natürlich ganz viele Einflussfaktoren darauf. Wir wissen beispielsweise, umso fremder einem der Täter, die Täterin, umso eher zeigt man an. Ne, den eigenen Mann anzuzeigen, das fällt einem schwerer. Das zeigt sich aber auch auf der wahrgenommenen Ethnie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass jemand, der als fremd wahrgenommen gelesen wird, also der als migrantisch wahrgenommen gelesen wird, dass der eher angezeigt wird. Und dieses Phänomen zeigt sich nicht nur für Deutschland, auch für andere Länder. Es ist ein gut untersuchter Befund. Da wissen wir schon mal, okay, Menschen, die als nicht der Mehrheitsgesellschaft zugehörig gesehen werden, haben eh schon mal ein höheres Risiko, dann auch angezeigt zu werden, wenn es im Konflikt eine Auffälligkeit gibt. Aber auch die Kontrolltätigkeit der Polizei. Also oftmals fällt ja doch auch eine schlechtere sozioökonomische Lage zusammen, auch mit einem Migrationshintergrund. Wir wissen, manche Städte, ne, Stadtviertel sind dann eher davon dominiert. Und das sind auch die Stadtviertel, die vielleicht auch mehr durch Kontrolltätigkeit der Polizei aufgesucht werden. Ja, auch da kommen dann Konflikte schneller in dieses polizeiliche Hellfeld. Racial Profiling, ne, das ganz gezielte eher Kontrollieren von Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft als zugehörig angesehen werden. All das sind Effekte, weswegen wir davon ausgehen, dass Menschen, die als ja nicht deutsch wahrgenommen werden, halt eher auch überhaupt im polizeilichen Hellfeld erfasst werden.
Also Leute, ihr seht, das Thema ist sehr komplex und sehr oft auch in der Öffentlichkeit verzerrt wahrgenommen. Das waren auf jeden Fall alle meine Fragen. Danke, Frau Wollinger, für Ihre Zeit. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn ihr auch nichts mehr von uns verpassen wollt, folgt uns gerne auf Instagram und TikTok. Da heißen wir Salon5_. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.